Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Verwechslung unserer Zeit, Kontakte und Beziehungen. Ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht oder mehrere Bilder. Ich bin ja seit einigen Jahren Pfarrer in Schönbrunn und ich habe durch verschiedene Gespräche Einblick in das Leben von Menschen bekommen. Und ich erinnere mich da an Gespräche, wo man so über das Leben redet, wo Leute einfach schon einen höheren Geburtstag hat. Oder auch manchmal, wo man mit Leuten am Tisch sitzt und darüber spricht, dass jemand verstorben, wie war das Leben von demjenigen, was hat so geprägt, was waren so die Dinge, die wichtig waren für das Leben. Und ein so ein Gedanke war dabei immer, ja, meine Eltern, die haben eigentlich den Ort kaum verlassen. Also dort, wo die gewohnt haben, das war so das ganze Leben. Wer vielleicht von euch selber Bauer oder Landwirt ist, der kennt das, dass dieses, da kann man nie einfach weg. Da kann man nie jetzt einfach mal sagen, ich mache 3 Wochen Urlaub, da bin ich dann weg, die Tiere kommen schon klar. Sondern da ist der Wohnort auch Lebensort gewesen und es ging kaum darüber hinaus. Natürlich gab es dann irgendwann auch mal sowas wie Telefone und das Beziehungsnetz ging über den Ort ein Stück hinaus, aber nicht so viel weiter. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so taufrisch und jung, aber auch zu meiner Jugendzeit kam das mit den Handys erst auf. Ich habe noch so Telefone benutzt, also wo was im Stecker drinsteckt und man vor Ort sein musste. Und das hatte zur Folge, dass ich bis heute könnte ich die Eltern meiner besten Freunde anrufen, weil ich die Nummer im Kopf habe. Die waren nicht abgespeichert, die musste man eintippen. Und so die heute noch da leben würden, könnte man die immer noch anrufen. Heute sieht die Reichweite von unseren Beziehungen ganz anders aus. Das hat mit Lebensumständen zu tun, das hat mit Technik zu tun. Ich habe euch ein schönes Bild von Facebook mitgebracht. Das ist sozusagen ein soziales Netzwerk für alte Leute. Also da bin ich unterwegs. Die jüngeren Leute, für die ist es alt, die sind da nicht unterwegs. Aber wenn du jetzt so da drauf bist, weißt du, bist älter, wenn du das kennst. Und wenn nicht, ist auch okay. Man verbindet sich da mit Leuten und kann denen schreiben, kann sehen, was die so für Bilder da reinstellen, was die für Texte schreiben. Und die Menschen, mit denen du da in Beziehung stehst, die werden dort automatisch deine Freunde genannt. Ich habe da mehrere hundert davon, aus Zeiten, wo man im Ausland mal war, wo man da und dort mal Leuten begegnet sind. Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt Freunde sind. Das sind so Kontakte, Beziehungen, die man irgendwie hat, die mal mehr oder weniger lose sind. So du auf Facebook mit mir befreundet bist und immer dachtest, bist mein Freund, es tut mir leid, mich da jetzt so zu offenbaren, aber ich erkläre gleich noch dann, was so Freundschaft ausmacht. Ich denke, auf Facebook ist es so, dass auch dieses Wort Freunde eine Nähe herstellen soll, suggerieren soll, die gar nicht da ist. Und damit ist verbunden, du kannst tausende Kilometer von Leuten weg sein und irgendwie mit ihnen in Beziehung leben, ohne Frage, aber tiefe menschliche Beziehungen sind nochmal was anderes. Und ich glaube, dass jedem, der auch im Internet unterwegs ist, das aus den letzten 3 Jahren weiß, wo Technik Hilfe ist, aber wo auch Grenzen liegen, wo einfach persönlicher Kontakt nochmal was ganz anderes ist. Ich habe eine Frage für dich, ich greife die dann auch nochmal auf. Überlege doch mal für dich, wo du jetzt sagen würdest, das sind meine Freunde, so in deinem Kopf. Was sind so die Leute, die du als deine Freunde bezeichnen würdest? Vielleicht auch mit Namen. Vielleicht sind ja so ein paar Namen gekommen. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Falls es dir schwer gefallen ist zu sagen, was sind denn eigentlich meine Freunde, was sind so engere Beziehungen? Ich will dir sagen, wie du herausfindest, was Freunde sind, was dich auf den Weg dahin erstmal bringt. Denn etwas, was total gut ist, um herauszufinden, wer deine Freunde sind, das sind Krisen in deinem Leben. Die werden nämlich offenlegen, wie deine Beziehungen so geführt werden. Sprüche 17 heißt es, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. In einer Lebenskrise, die kann kleiner, aber auch größer sein, wird sich zeigen, wie deine Beziehung zu deinen Mitmenschen aussieht. Zu wem gehst du dann hin, um dir Rat einzuholen? Oder andersrum gefragt, um das rauszufinden, wer deine Freunde sind, wer kommt denn zu dir und nimmt sich Zeit, obwohl er ganz viele Sachen natürlich zu tun hätte und sagt, zu dem gehe ich jetzt hin. Das sind zu Hause Haufen Kinder und da ist das und das noch nicht gemacht, aber ich gehe jetzt dahin. Wer ist es? Und die Bibel sagt uns, das sind Leute, die uns in der Not helfen werden. Beziehungen, die wir brauchen. In der Bibel gibt es einen weiteren Mann, dem viel zugemutet wurde, dem Gott gesagt hat, ich traue dir zu, dass du da durchgehen kannst, das ist der Hiob. Und der Hiob hat ja nun ganz viel in seinem Leben verloren. Kinder verloren, war ein guter Unternehmer, es ist so gut wie alles weggebrochen, was er sich so aufgebaut hatte. Und das, was ihm letztlich noch blieb, seine Gesundheit, auch das wird ihm genommen, er wird krank. Hiob hat Glück. Hiob, der hat Menschen, die zu ihm gehen. Als aber die drei Freunde Hiobs altes Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie. Ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama, denn sie waren eins geworden hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Welch ein Glück ist es, dass Hiob drei Freunde hat, die sich Zeit nehmen und sagen, zu dem gehen wir hin. Wir halten das aus, dass dort ein Trauerhaus ist, wir halten es aus, dass der weinen wird, dass er verzweifelt ist, wir halten es aus, dass wir vielleicht nicht alle Antworten für ihn haben, aber wir sind da und wir gehen hin. Und deswegen ist es so wichtig, diese Namen vorzulesen. Freunde haben Namen, die kannst du ganz genau benennen. Deswegen im Hiob-Buch wird gesagt, der heißt so und der kommt daher, das ist der Eliphas, der kommt aus Teman, der macht sich auf. Im weiteren Verlauf des Buches, falls du das kennst oder weiterliest, sind die Leute nicht die besten Ratgeber für Hiob. Geschenkt wäre eine extra Predigt wert, aber am Anfang tun sie etwas, was ganz wesentlich ist, nämlich sie sind da, sie hören zu, sie weinen mit. Und das ist es, was einen guten Freund ausmacht. Ich kann dir nur bestätigen, wenn mir es selber schon gegangen, bin schon durch Krisen in meinem Leben gegangen, dort zeigt sich, was deine Freunde sind, wen du anrufst, wo du hingehst, wo du merkst, hier habe ich es schleifen lassen. Freundschaften wollen eben gepflegt werden. Und das ist was ganz Kostbares, du kannst eben nicht mit 400 Menschen befreundet sein, selbst wenn Facebook das sagt. Aber mit zwei oder mit drei Leuten, das geht gut. Weißt du, wer deine Freunde sind, habe ich dich vor uns gefragt. Konntest du die mit Namen nennen? Vielleicht ist es ja heute nach der Predigt am Sonntag dann mal Zeit zu sagen, ich nehme das Telefon mal wieder in die Hand und mache einen Termin aus und sage, Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen. Eigentlich ist da was verloren gegangen, was mir wichtig ist. Wer sind die Leute, bei denen du wirklich offenlegst, was dich bewegt? Und dass uns das so wichtig ist, davon gehe ich aus, solche Beziehungen hat damit zu tun, haben ihren Grund darin, dass Gott uns einlädt, in Beziehung mit Menschen zu leben, aber vor allem in Beziehung mit ihm zu leben. Es ist eben der Schöpfer der Welt, der uns ins Leben setzt, uns Leben schenkt und sagt, mit dir Mensch will ich in Kontakt, nein, noch mehr will ich in Beziehung sein. Und es gibt im Alten Testament zwei Personen, die ich rausgreifen will, wo ausdrücklich gesagt wird, dass das mehr als eine Nummer ist. Die haben einen Namen und die werden als Freunde Gottes bezeichnet. Eine Freundschaft zwischen Gott und Mensch. Mose ist der Erste. Das heißt im zweiten Buch Mose, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist vielleicht so ganz banal, Gott spricht. Gott teilt sich mit, er teilt seine Gedanken mit. Aber dass er mit Mose redet, wie mit einem Freund. Das ist was Besonderes. Schon alleine von dem Gedanken, im Mittelpunkt von Israel gibt es einen heiligen Ort, das heilige Zelt. Und dort kann man nicht einfach mal hinkommen und sagen, oh, ich hätte heute mal Lust, ich will Gott besuchen, sondern da gibt es klare und strikte Regeln. Das ist ein heiliger Platz, dort darf nicht jeder rein. Und wenn Gott mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart da ist, haben die Leute Angst, das erschreckt, das erschüttert. Und trotzdem ist Mose dort da und Gott spricht mit ihm. Und ich spreche mit dir wie mit einem Freund. Das heißt, Gott teilt sein Herz, seine innersten Anliegen mit Mose. Und Gott sagt, ich biete dir meine Freundschaft an, damit du mein Leiter sein kannst für dieses Volk, damit dieses Volk Orientierung hat. Und damit sagt Gott, ich bin heilig, ja, aber ich bin nicht fern. Es ist das Gegenteil, ich bin nahe und ich sage dir, was mich bewegt. Und es gibt einen weiteren, einen zweiten Menschen, der im Alten Testament ein Freund Gottes genannt wird, das ist der Abraham. Jakobus 2 heißt es, so ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Nicht jeder ist ein Freund Gottes. Es sind zwei Leute, die herausgegriffen wurden, um ein Freund Gottes zu sein, brauchst Glaube. Brauchst jemanden, der Gott vertraut. der, wenn er spricht, sagt, diese Worte sind vertrauenswürdig, darauf reagiere ich. Abraham soll ja ein Vater von ganzes Volk werden. Und dafür ist es nötig, dass er alles hinter sich lässt, seine ganze Heimat verlässt und sagt, okay, wenn Gott mich ruft, dann will ich losgehen. Vielleicht kennt ihr das Kinderlied, geh Abraham, geh, mach dich auf in ein neues Land. Und dann kann man so mitwippen und singen und es geht so locker flockig von den Lippen. Und es ist schön, das ist einfach. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, was dahinter steht, da verlässt jemand seine Heimat und kriegt nicht gesagt, wo es hingeht, sondern muss einfach sagen, okay, Gott redet zu mir und ich reagiere darauf. Und es hat Konsequenzen. Es ist ein Glaubensschritt. Verlasse deine gewohnte Umgebung, zieh aus und vertraue dich meiner Führung an. Dahinter liegt aber der Gedanke, dass Gott einen guten Weg hat. Dass ich den Weg gehe, der vielleicht nicht einfach ist, aber dass er gut ist und sich deshalb schon lohnt, loszugehen, ihm vertrauen. Gott vertraut Abraham sich an und sagt ihm, dich will ich, dich wähle ich aus, du bist mein Freund. Und damit macht sich ja Gott verletzlich, weil er Menschen in seinen Plan mit hineinnimmt und sagt, ich setze jetzt auf Abraham, ich setze auf Mose. Und jetzt kannst du sagen und dich zurücklehnen, okay, das sind zwei Personen im Alten Testament, das ist relativ dick, da bin ich raus aus der Nummer, das hat nichts mit mir zu tun, das sind so die besonderen Leute, die gehen große Glaubensschritte. Und ich lade dich ein, wir schauen mal auf Jesus. Weil das, was er über Freundschaft sagt, über tiefe und echte Beziehung, das vertieft alles und es trifft auch auf dich zu. Und es fordert dich heraus und es lädt dich ein. Jesus sagt in seinem letzten Gespräch mit seinen Freunden, sitzen die am Tisch. Und Jesus hat noch ganz wichtige Dinge zu sagen. Und aus Johannes 15 habe ich einen kleinen Teil ausgewählt, wo Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Es ist das, was du auf diesem Bild siehst, Jesus reicht dir seine Hand und sagt nicht, Mose, Abraham, besondere Leute, sondern ich biete dir meine Freundschaft an. Hier hast du meine Hand. Und wenn jemand dir eine Hand reicht, auch bei der Begrüßung, dann kannst du die ablehnen. Kannst du sagen, es ist mir unangenehm, der hat vielleicht Bakterien in der Hand, es gibt Gründe, warum er jetzt niemandem die Hand gibt. Jemand anders reicht dir die Hand und du kannst sagen, schlage ich ein oder schlage ich nicht ein. Bei Jesus ist es natürlich noch tiefer gemeint zu sagen, mit diesem Handschlag biete ich dir an, mein Freund zu sein. Und ich glaube, tief in uns ist eine Frage drin, die auch für Christen niemals für immer geklärt ist, sondern immer wieder aufgetaucht. Und das ist diese Hand, die mir da von Jesus gereicht wird, wirklich vertrauenswürdig? Ist das gut, was er vorhat mit meinem Leben? Wird Jesus ein guter Freund für mich sein? Liebt er mich wirklich? Und was muss ich alles richtig machen, dass ich dieser Liebe würdig bin? Ich glaube, diese Fragen stecken, gehören zusammen und die stecken in uns tief drin. Die können uns davon abhalten, zu sagen, ich schlage diese Hand von Jesus aus. Aber schau hin, was Jesus sagt über Freundschaft. Er fragt ja selber, worin besteht wirkliche Liebe? Was ist der beste, der großartigste Freund, den du dir vorstellen kannst? Und er sagt, das zeigt sich darin, dass er sich verschenkt. Ein guter Freund verschenkt sich, der verschenkt sich in Zeit, der macht sich Mühe, der kommt zu dir, der nimmt Wege auf sich, die niemand anders auf sich nehmen würde. Und auf die Spitze getrieben, er verschenkt sein ganzes Leben, alles. Und Jesus sagt, ich bin auch noch da, wenn alle anderen weggegangen sind, wenn dich alle verlassen haben. Und damit das möglich ist, sterbe ich am Kreuz. Das ist die größte Art von Freundschaft, von Liebe. Ich gebe mein Leben für dich auf. Das heißt es, wenn Jesus seine Hand hinstreckt und sagt, ich will dein Freund sein. Und wenn du dich fragst, liebt er wirklich? Dann sagt er, mein ganzes Leben schenke ich für dich. Ich sage dir, was der Vater denkt. Ich teile die Geheimnisse des Himmels mit dir. Zwischen dir und mir soll nichts mehr stehen. Zwischen uns steht, sagt Jesus, unsere Schuld. Das, was uns unperfekt macht. Und am Kreuz kannst du das alles lassen. Selbst diese Schuld habe ich auf mich genommen. Und deswegen, das ist der Grund, warum Jesus dann in den Evangelien ein Freund der Zöllner und Sünder genannt wird. Das ist nicht als Lob gemeint, sondern als Spott, als Hohn, als Auslachen, sogar um die kümmert er sich. Wie wirst du auf diese ausgestreckte Hand von Jesus reagieren? Wenn du da nämlich einschlägst, in diese vertrauenswürdige Hand, von der ich geredet habe, dann wird es deine Beziehungen verändern, radikal verändern. Zu Gott hin, aber auch zu den Menschen, mit denen du lebst. Weil seine Liebe dein Herz erweichen und verändern wird und diese Liebe von Jesus auch in dieser Welt wohnen will. Deshalb will ich ein paar Beispiele herausgreifen, wie diese Liebe von Jesus dein Leben verändert. Dafür brauchst du natürlich immer wieder diese zweckfreie Zeit, auch mit deinem Herrn Jesus, wo du mit ihm Zeit hast, wo du ihm zuhörst, wo du ihm dein Herz ausschüttet und er dir seins. Die brauchst. Und es lohnt sich, diese Zeit sich zu nehmen. Das ist kostbar. Und das wird sich auswirken auf deinen kleinen Mikroorganismus und den Leuten, mit denen du unterwegs bist, um deine Gemeinde. Die Menge der Gläubigen, heißt es in Apostelgeschichte, aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Wenn das nicht radikale Liebe ist, wo das Evangelium uns sagt, die Leute haben Christen die Gemeinde daran erkannt, wie die miteinander Liebe gelebt haben. Da musste niemand erst sagen, okay, Jesus hat ihnen eine Predigt über Gemeinschaft und Liebe gehalten, sondern die haben das gesehen. Jesus sagt, wie kann ich sagen, du hast Gott lieb und die Leute, mit denen du lebst, mit denen kommst du nicht klar. Ich will dir von zwei Leuten aus meinem Gemeindeumfeld erzählen, was sie mir über Gemeinde sagen, was sie über ihren Herzschlag von Gemeinschaft sagen. Und sie sagen, unsere Gemeinden, gut lutherische Tradition, der Gottesdienst steht im Mittelpunkt, das ist so die Stärke, da hat man Zeit mit Gott, man hört die Predigt, heute feiern wir dann im Anschluss Abendmahl. Aber uns fällt auf, nach dem Gottesdienst gehen die Leute nach Hause. Den Namen von den Leuten, den kenne ich schon kaum, die da sind, vielleicht so 3, 4 Leute. Gesprochen wird auch selten miteinander. Nach dem Gottesdienst geht so jeder in seinen Alltag zurück. Und ich höre aus dem, was sie sagen, nicht nur in Klagen, das müsste jetzt alles besser werden, es ist alles schlecht in unserer Gemeinde, aber ich höre eine Sehnsucht nach echter Gemeinschaft. Dass ich wenigstens den Namen von den Leuten kenne, die mit mir Christen sind und in meinem Ort sind, die mit mir wohnen. Da geht es ja meistens los. Wie leben wir Gemeinschaft, wie leben wir das, was wir mit Jesus leben, miteinander? Und da ist mir natürlich klar, das kannst du jetzt nicht mit 500 Leuten in deiner Gemeinde. Gemeinde ist so ein Netzwerk von Freundschaften. Das geht bei dir los mit ein paar Leuten, wie du miteinander lebst. Und da muss man immer bei der Größe der Gemeinde gucken, wo haben Leute wirklich einen Ankerpunkt, wo wird auf Leute geschaut. Das geht bei 1000 Leuten in der Gemeinde, muss man auch kleinere Gruppen und Grüppchen haben. Es gibt so einen Brief, ich glaube, der wird nicht so oft gepredigt und gelesen, das ist der 3. Johannesbrief, der endet damit, dass es so einen Briefschluss gibt, und da kann man sehr leicht drüber lesen, weil es dort heißt, Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde jeden mit Namen. Natürlich war das eine Hausgemeinde, eine kleinere Gemeinschaft. Man kannte sich, man kannte den Namen von den anderen, man hat miteinander Glauben und Leben geteilt. Für gute und tiefe Beziehungen braucht es Zeit und so ein bisschen Ruhe miteinander, um Leben teilen zu können. Wir kommen ja nur gerade aus Weihnachten. Noch nicht so lange her, dass ihr euch da vielleicht dran erinnert. Ich weiß nicht, wie eure Weihnachtsvorbereitungen laufen. Ich kann euch sagen, dass es bei uns zu Hause nicht tiefenentspannt ist. Es gibt da viel zu tun, es werden Kinder krank, Pläne müssen geändert werden und an Weihnachten, bei Pfarrern ist es üblich, Kantoren kennen das vielleicht auch, wird gearbeitet. Das heißt, auch da ist immer Termine, ist irgendein gewisser Druck da. Man sitzt mal am Tisch und freut sich, irgendwie steht da Essen da. Es ist aber nicht diese Zeit, wo ich sagen würde, da vertieft sich wirklich Beziehung und Gemeinschaft. Das ist einfach zu tun. Wenn das Leben nur daraus bestehen würde, dass so wir miteinander leben, wär's nicht gut. Ich brauche auch andere Zeiten. Es braucht Zeiten, wo der Druck raus ist. Und es braucht dazu, um echtes Leben, um echte Beziehungsleben, ganz wenige Dinge, einfach Leben miteinander zu teilen. In Römer 12 heißt es, freut euch mit denen, die fröhlich sind, weint mit denen, die traurig sind. Klingt nicht kompliziert, ist ein Anfang. Zu sagen, ich teile das, worüber ich trauere, das muss gar nichts Großes sein, dass da jemand gestorben ist, sondern Dinge, woran du leidest, wo es schwierig ist, mit jemandem. Und dann wird füreinander gebetet. Oder du freust dich mit Leuten, wo sie Erfolge feiern. In der Schule wird man sagen, du hast den Abschluss geschafft, gute Noten gehabt, auf Arbeit Erfolge gefeiert. So leben wir doch Glauben mit Jesus. Echt. Gebet, Zeit füreinander. Und das breitet sich aus, oft das Leben mit den Leuten. Da entstehen Netzwerke, echtes Leben. Und diese Jesusliebe darf wachsen und größer werden. Weil es Gott liebt, dass Leben geteilt wird, echtes Leben. Und wo wir da anfangen, in Einheit miteinander zu leben, beginnt geistliche Erneuerung. Werden Leute sich eins darin, zusammen zu beten. Und es muss gar nicht groß sein, es müssen nicht große Projekte sein, aber es sind tiefe und echte Beziehungen. Und Gott liebt es. Fang du damit an in deiner Familie, in deinem Umkreis, in deinem Hauskreis, in deinem Kirchenvorstand, deiner Gruppe, Leben zu teilen, Zeit mit deinem Freund Jesus zu verbringen, füreinander zu beten, und daraus wird echtes Leben entstehen und wachsen. Amen.